Vielen Dank euch drei. Liebe Gemeinde, über diesen Predigttext, den ihr jetzt gleich hören werdet, wundert euch nicht, denn vor 14 Tagen habt ihr ihn schon einmal gehört, zumindest in ähnlicher Fassung. Damals habe ich gepredigt über Matthäus 3 und heute über Lukas 3. Und in beiden Evangelien findet sich der Bericht der Taufe des Johannes, des Täufers, und beides Mal geht es um den Schlüssel. Bei Matthäus legt er, der Evangelist, Wert darauf zu zeigen, dass es Menschen gibt, die diesen Schlüssel in der Hand halten, aber ihn nicht gebrauchen. Und das war das Thema der Predigt von vor 14 Tagen, als wir uns anschauten, wie sich die Menschen verhalten, die diese Aufforderung umzukehren zu Gott, die Einladung zu ihm zu finden, zwar hören, aber den Schlüssel nicht gebrauchen. Heute im Lukas-Evangelium ist die Sichtweise eine etwas andere auf die gleiche Begebenheit. Da geht es wieder um den Schlüssel, aber diesmal um die Menschen, die das Ganze an sich herankommen lassen, diese Botschaft des Täufers, des Johannes, und der dann die Möglichkeit erschließt, von diesem Schlüssel Gebrauch zu machen. Und eben habt ihr schon in der Einführung des Gottesdienstes gehört, darum geht es, dass wir uns einlassen auf diese gute Nachricht und schauen, was wir mit diesem Schlüssel anfangen können, ob sich die Tür uns öffnet oder eben auch nicht. Lukas 3, wir hören auf die Verse 2 bis 14. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Genauso steht es im Buch des Propheten Jesaja: Eine Stimme ertönt in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt euch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und redet euch ja nicht ein, Abraham ist ja unser Vater, denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Es kamen aber auch die Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten ihn: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch die Soldaten: Und wir, was sollen wir tun? Johannes antwortete ihnen: Misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Was um alles in der Welt, habe ich mich gefragt, treibt die Leute in Scharen zu diesem Prediger am Jordan? Ich finde, das ist eine ganz naheliegende Frage, wenn man diesen Predigttext einmal auf sich wirken lässt. War es das Religiöse zu der Zeit, die uns der Evangelist hier schildert? Lag es quasi in der Luft? War es so ein religiöser Trend, dass man sich gerade mal so interessierte in einer Phase des Lebens für den Glauben, für Gott? War das vielleicht so eine Art Massenbewegung, so wie ein alljährlicher Pilgerstrom, meinetwegen nach Rom, Jerusalem oder Mekka und jetzt einfach mal zum Jordan? Oder fanden diese Menschen an Johannes dem Täufer so eine Art neuen Guru und sagten, Mann, das ist ja mal ein Typ, der ist interessant, den schauen wir uns mal an. Ich finde, die Predigt des Johannes klingt nicht danach. Er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht. Das dann folgende Zitat aus Jesaja 40 macht klar, dieser Mann, Johannes der Täufer, handelt im Auftrag Gottes. Also da geht es um was. Er ist ein Prophet. Also er macht den Leuten bekannt, was sie unbedingt von Gott her zu hören haben. Und damit sie verstehen, was sie hören, sollen sie auch etwas sehen. Sehen, wie Menschen ins Wasser steigen, wie das Wasser dann über ihren Köpfen zusammenschlägt und wie sie dann aus den Fluten wieder auftauchen. Um zu verstehen, was sie hören, sollen sie sehen, wie Menschen aus den Fluten wieder hervorkommen. Und sie assoziieren damit, was sie schon kennen aus den Reinigungsriten des Judentums, sie kommen als Gereinigte heraus aus dem Bad der Taufe. Und auf diese Weise erläutert ihnen der Prophet das Zitat aus Jesaja 40. So soll die Welt sehen, dass Gott die Rettung bringt. Bei dem also, was es bei der Taufe zu sehen gibt, kann man tiefer sehen, tiefer hinschauen, um zu erkennen, was denn das Eigentliche ist. Und dann wird erkannt, warum die Taufe nicht nur von dieser Welt ist. Dann wird erkannt, dass sie ein Siegel Gottes ist. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Nach dem Sehen, was gibt's da zu hören? Viel mehr als nur die Behauptung der Sündenvergebung durch Gott. Zuvorderst steht eine ungeheuerliche Zumutung. Statt werbender, warmer Worte, statt eines schön, dass ihr alle da seid, eine regelrechte Beschimpfung. Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Und schon stehen die Menschen vor einer verschlossenen Tür. Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr einfach hindurchgehen könnt? Da stehen sie vor der verschlossenen Tür und das gibt es als erstes am Jordan zu hören. Das Überraschende ist, die Leute bleiben nicht nur, sondern sie kommen in Scharen hinzu. Es wäre ja sehr verständlich, wenn sie sagten, ja, meine Herrschaften, so eine Ansage, die Tür ist zu, ich gehe, tschüss, das war's. Nicht mit mir, ich will was Nettes hören. Und du willst ja heute Morgen vielleicht auch etwas Nettes hören, Einladendes in dieser schönen Adventszeit mit dem vielen Licht. Und dann ist die Tür so ins Schloss gefallen. Die Menschen bleiben nicht nur, sie kommen in Scharen hinzu, die Bauern und die Fische und die Fischer und die Kaufleute, die Steuerbeamten, die Männer, die Frauen, die Soldaten und die Zöllner. Und sie wollen das hören, genau das, was Johannes ihnen sagt. Das wollen sie hören. Einen, der ihnen richtig die Meinung sagt, der ihnen den Kopf zurechtrückt, der keine Rücksicht nimmt auf Konventionen, der ihnen gerade heraus sagt, wie es um sie steht. Die Tür ist zu, ihr Schlangenbrut. Wie denkt ihr, kommt ihr hier einfach rein? Aus Tradition, aus Gewohnheit, weil ihr glaubt, Abraham ist euer Vater, ihr seid in den Glauben, in die Gemeinde, in das Leben hineingeboren und Gott gehört selbstverständlich dazu? Denkt ihr das? Johannes sagt den Leuten gerade heraus, wie es um sie steht. Und die Menschen kommen, obgleich, ja gerade, weil sie wissen, was sie da erwartet. Sie wollen das hören. Von Empörung hören wir nichts. Und damit halten die Hörer den Schlüssel in ihrer Hand. Das haben sie verstanden. Verschlossene Tür, was man braucht, ist einen Schlüssel. Und den Schlüssel, den halten wir in unserer Hand. Denn ich will wissen, was sich hinter der Tür verbirgt. Und um dies zu erfahren, muss ich den Schlüssel umdrehen. Die Predigthörer des Johannes suchen also die Wahrheit. Und zwar suchen sie die Wahrheit über sich selbst herauszufinden. Und wenn sie ihnen ein anderer sagt, so soll es ihnen recht sein. Wenn es nur einer sagen würde, wenn es nur einer zu sagen wagt, was man sich selber zu sagen nicht traut, scheut, vielleicht auch nicht darum weiß. Und doch ahnen wir es, wie die Menschen am Jordan, dass da etwas ist, eine Wahrheit, vielleicht unentdeckt, noch nicht erkannt. Und vielleicht fehlt dir der Mut, es dir selbst zu sagen. Und dann brauchen wir einen, der es uns sagt, wie es um uns steht, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit über uns ist mehr als das, was unseren Ohren schmeichelt. Wenn Sie nur jemanden fänden, jemand, der den Mut hat, es auszusprechen, das wäre erlösend. Manchmal begegne ich solchen Menschen in Gesprächen, die ich führe, die zu mir ins Vier-Augen-Gespräch kommen. Und manchmal, nicht so oft, ist es genau dieser Augenblick, wo sie den Schlüssel nehmen und die Wahrheit aussprechen und sagen, was sie belastet, was sie beschwert. Und vielleicht bist du heute Morgen an diesem vierten Advent an dieser Stelle, dass du weißt, ich weiß, was mich beschwert. Vielleicht liegt es lange zurück. Etwas, was dich belastet, eine Schuld, die dich umtreibt. Etwas, was dich mit Menschen auseinandergebracht hat. Etwas, was du dir selber vielleicht nicht vergeben kannst, gar nicht mehr anschauen willst, besser verdrängen. Aber vielleicht quält dich auch etwas und du weißt gar nicht, was es ist. Es ist so diffus, so unbestimmt. Irgendwie bin ich schräg im Leben. Ich weiß aber nicht, warum. Und manchmal gibt es diesen Kairos, diesen Augenblick Gottes, den er schenkt, wo du den Schlüssel nimmst und sagst, jetzt will ich es wissen. Wo du den Mut findest, auszusprechen, was erlösend wirkt. Und dieser jemand, der es hier in dieser Geschichte zu sagen wagt, ist der Johannes. Aber was deckt er denn auf, der Johannes, bei den Menschen, die da kommen? Was deckt er auf? Lange verborgen Gehaltenes. Lang verborgen Gehaltenes gibt es am Jordan zu entdecken. Die harte Rede des Johannes spricht den Menschen ins Herz. Und darum laufen sie nicht weg, sondern herzu, weil ihre Seele längst um ihr Dilemma weiß und endlich unter dem Zuspruch der Vergebung in der Taufe, endlich soll ihnen geholfen werden. Weil dieser Täufer sagt, was sie so schlecht sich selbst nur eingestehen können. Und der für sie ist wie so eine Hebamme, die sagt, Mensch, es ist doch reif für die Geburt. Und vielleicht ist an diesem vierten Advent es auch für dich reif zur Geburt. Reif, den Schlüssel zu nehmen. einzugestehen, was es ist, was dich trennt von dir selbst, von deinen Mitmenschen und von Gott. Darum also kommen die Menschen zu diesem Täufer und sie erzählen und sie lassen heraus, was so lange in ihnen verborgen war, was sie so lange in sich verschlossen hielten. Und einer nach dem anderen steigt in die Flut und lässt es wegschwemmen, was die Seele verschmutzte. Sie lassen wegspülen, was sich an erstarrter Schlacke in ihnen festgesetzt hat. Das ist ihr Advent. Ihr Ankommen, ihre Ankunft bei ihrer Wahrheit. Und das soll auch dein Advent sein. Denn nur was du angenommen hast, was du zu dir gehörig erklärt hast, nur das kannst du loswerden. Also nimm deine Schattenseiten und deine Verschlackungen an. Bekenn dich dazu. Dann wirst du sie los. In dem Augenblick wirst du sie los, wo du es annimmst, aussprichst, abgibst. Ohne das gibt es keine Taufe, sagt Johannes den Menschen. Die Menschen, die im Jordan stehen, stehen damit zu sich. Und sie haben das Klopfen gehört. Und sie haben aufgetan. Das meint die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das Anklopfen hören, den Schlüssel nehmen, aufschließen. Das heißt, ich mache mir nicht mehr länger etwas vor. So gerne würden wir ja lauschen, was die Täuflinge Johannes da im Jordan ins Ohr flüstern. Aber wunderbar, es wird nicht öffentlich gemacht. Es wird nicht herausposaunt, schaut mal, hier steht eine und das ist der Sündenkatalog. Hahaha, hast du sowas schon mal gehört? Nein. Gerne wären wir so ein bisschen voyeuristisch, mal hören, was da gesprochen wird. Aber es wird nicht öffentlich gemacht. Es genügt, in Gottes Ohr gesprochen. Es genügt, wenn du deine Schuld annimmst, vor Gott aussprichst. So wirkt Taufe Vergebung der Sünden. Und so kannst du zurückkehren zum Anfang, zu deinem Advent. Und jeder Tag kann ein Advent sein, ein Anfang, eine Ankunft im Hause Gottes. Eine Ankunft, ein Anfang zu eben diesem Reinigungsprozess, der mit der Taufe beginnt, dass der Schrott, den du in deinem Leben produziert hast und der Müll, den andere in deinen Erinnerungen abgelagert haben, dass das weggetragen wird ans Kreuz Jesu. So wie eben im Lied gehört, mit jedem Schritt, den Jesus zum Kreuz tat, tat er einen Schritt auf dich zu. Aber eine Frage bleibt da noch. Was gibt es jetzt zu tun, fragen die Leute. Sie sind vor der Tür gestanden, sie haben den Schlüssel genommen, benutzt, bekannt, ausgesprochen, was sie belastet. Und jetzt gilt es, durch die geöffnete Tür, die wir eben sahen, hindurchzugehen. Und so fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Wie geht's denn weiter? Und die Antworten des Täufers Johannes sind überraschend einfach, aber sehr präzise. Wer zwei Hemden hat, gebe eins dem, der keines hat. Und jetzt müssen wir einen Augenblick überlegen, was das heißt. Wir können diesen Aufruf als biblisches Ideal verstehen. Also als eine generelle Verpflichtung. Dann würden wir jetzt alle nach Hause rennen, unsere Kleiderschränke aufmachen und sagen, meine Herrschaften, ich habe doch mehr als ein Hemd. Das wäre, gehört als biblisches Ideal, als eine generelle Verpflichtung. Vermutlich würden wir es damit aber missverstehen. Denn von einem anvisierten Ideal oder überhaupt von Idealen spricht die Bibel gar nicht, sondern vom Konkreten. Und vom Konkreten her gedacht, kann uns diese Antwort des Johannes, die er gibt, eine Hilfe sein. Wenn wir sie als Ideal, als generelle Verpflichtung verstehen, hinterlässt sie uns völlig ratlos. Zusammen mit unserem Kleiderschrank. Denn so groß wie sie dann erscheint, diese Antwort des Johannes, so unkonkret und so überfordernd bleibt sie dann auch. Zu erfüllende Ideale werden unter unserer Hand immer zum Gesetz. Zum Gesetz zur Forderung, von dem wir spüren, dass wir es nicht erreichen. Und das macht, dass wir nichts mehr machen oder nur zähneknirschend und freudlos geben. Betrachten wir die Aufforderung des Johannes aber als eine praktische Anweisung, dann hat er an diesem Tag dem Menschen ganz konkret etwas gesagt, nämlich einfach dies: Liebe Leute, das wird heute ein langer Tag werden. Da stehen Massen von Leuten, ich bin allein im Wasser, ihr wollt alle getauft werden. Großartig. Aber es wird kühl und das merkt ihr. Und wer jetzt zwei Hemden hat, der gibt mal dem eins ab, der da gerade neben dir friert. Lernt mal zu tun, was Gutes tun bedeutet. Rückt zueinander, teilt, damit ihr nicht frieren müsst. Vielleicht war es so einfach, so praktisch, so konkret. Und wer ausreichend Verpflegung mitgenommen hat, der gibt jetzt mal dem ab, der nichts bei sich hat, den der Hunger plagt. Teilt miteinander, was ihr habt. Und wenn ihr dies tut, dann ist Advent. Dann kommt nämlich etwas an. Von deiner Hilfe, von deiner Liebe beim Nächsten. Das ist dann dessen Advent. Im Teilen wird Glauben konkret, denn dann kommt beim anderen etwas an. Das ist Advent. Aber was ist mit den Zöllnern? Mag ja sein, die Frage der Zöllner, was sollen wir denn tun? Mag ja sein, ihre Frage an den Täufer ist auch deine. Was soll ich denn tun in meinem Beruf? In meinem Beruf, der vielleicht ebenso anfällig ist für Betrug und Machenschaften wie der damals der Zöllner. Und wiederum ist Johannes offensichtlich nicht der Meinung, dass Berufe grundsätzlich zur Sünde zwingen. Bescheiden, nicht ideal, aber darum lebbar, fällt seine Antwort aus. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Mit anderen Worten, gebärde dich nicht super fromm, aber sei korrekt. Und überschreite nicht deine Handlungsspielräume. Und die Soldaten? Heißt die Devise für sie, alle raus aus der Armee, weil solch ein Beruf ja nur ungeistlich sein kann? Wiederum auch hier kein Ideal, sondern Glaube, der absolutistische Theorie in lebbare Praxis verwandelt. Johannes sagt, mit den Waffen in eurer Hand habt ihr Soldaten, wie überall auf der Welt, auch in Friedenszeiten, habt ihr die Macht, die Bevölkerung einzuschüchtern, auszuplündern, zu vergewaltigen. Und also tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Terror und Willkür ist die menschenverachtendste Waffe. und dabei macht nicht mit, sagt er den Soldaten, verpflichtet Johannes diese Männer in Uniform und verweist sie damit auf das ihnen konkret Mögliche. Und ihr Lieben, das freut mich am Evangelium und am Glauben und an den Geboten Gottes. Die sind nicht überfordernd und wild und was soll ich denn damit anfangen? Sie verweisen uns auf das uns, dir, mir konkret Mögliche. Und Retter dieser Welt bin nicht ich, bin nicht du, ist er, der Christus, der Gekommene. Und das gilt nun für uns alle. Wenn wir den Schlüssel in die Hand genommen haben, die Tür geöffnet und hindurchgegangen. Besser das Einfache tun, als das Große beschwören. Lieber eine gute Tat getan, als viele Untaten nur beklagt. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille.